Hallöchen, kleiner Gruß von mir, Domschott, denn es ist mal wieder passiert, ich habe einen Klassiker nicht aus der ersten, auch nicht aus der zweiten, sondern eher aus der dritten Reihe der Spielegeschichte nachgeholt, und zwar ein Spiel von 2009 namens Indiana Jones und der Stab der Könige, erschienen für die Wii, für den Nintendo 3DS und für die PS2, auf der ich es tatsächlich nun auch im Original gespielt habe, dieses Abenteuer. Und ihr werdet euch fragen, was will er denn jetzt mit diesem Ding? Unlängst ist ja ein neues Indiana Jones Spiel erschienen und das fand ich durchaus ziemlich gut. Und da habe ich mir gedacht, wo kommt die Reihe eigentlich her, Indiana Jones? Und bin zurückgereist eben ins Jahr 2009, als Indiana Jones noch 3D-Action-Spiele produziert hat, und habe jetzt dieses Spiel nachgeholt, gemeinsam mit einem echten Archäologen, Jens Nottroff, der tatsächlich studiert und bis heute als Archäologe auch tätig ist. Und mit ihm habe ich die Hauptfolge aufgenommen, die ist heute jetzt verfügbar, seit heute für alle Menschen, die OKCOOL bei Steady unterstützen. Und dieses Vorgeplänkel hier haben wir davor aufgenommen, vor einiger Zeit schon. Und wie es hier die Tradition ist, wird das jetzt am Tag der Ausstrahlung der Hauptfolge für euch da draußen im freien Feed freigeschaltet, damit ihr euch einen Eindruck von unserer Arbeit machen könnt und entscheiden könnt, na, finde ich aber geil, möchte ich gern mehr dazu erfahren, ich finde dieses Spiel interessant, ab geht's, los geht's. Dann ist der Link zum Steady-Abo in der Folgenbeschreibung nur für euch. So, nun, los geht's, viel Spaß, es wird bizarr. Liebe Menschen da draußen, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von OKCOOL holt nach, zu einem Spiel, das vielleicht einige von euch nicht auf dem Schirm gehabt haben dürften. Ich ehrlich gesagt bis vor kurzem auch nicht. Und jetzt erzähle ich ganz kurz, wie es dazu kam, bevor ich meinen fantastischen Gast begrüße. Und zwar folgendes. Also, es begab sich wie folgt. Ich habe momentan am Laufen das neueste Indiana Jones Spiel. Indiana Jones und der große Kreis, ne, der Archäologe mit der Peitsche, läuft durch die Weltgeschichte und gräbt dieselbige aus. Und während ich dieses Spiel so spielte, ging mir so der Gedanke durch den Kopf, sag mal, wo tauchte denn Indiana Jones eigentlich in der Vergangenheit noch in Spielen auf, von denen du weißt? Und natürlich kenne ich auch persönlich, aus persönlicher Anschauung sozusagen, das alte Point-and-Click-Adventure von vor 1000 Jahren, das ganz großartig war, habe ich als Kind schon gespielt, toll. Und ich wusste noch so aus dem Hinterkopf heraus, irgendwie sind mal Indiana Jones Spiele noch gedanklich an mir vorbeigeflogen. Ich kann mich so ganz grob noch erinnern an 3D-Fäuste, die irgendwo geschwungen wurden, so ein bisschen so Polygonwelten. Das ist alles schon länger her. Irgendwie waberte da was, aber ich konnte mir nicht so richtig erinnern, weil ich es auch nicht genau wusste, welche anderen Spiele da draußen noch so existieren. Und dieser Gedanke war damit für mich abgeschlossen. So, und dann scrollte ich, kurz nachdem ich diesen Gedanken so hatte, durch meine Social Media Plattform, durch meinen Feed, und entdeckte ein Bild, das gepostet wurde von meinem Gast, und dieses Bild zeigte eines dieser seltsam mir noch im Kopf herumwabernden Indiana Jones Spiele, nämlich Indiana Jones und der Stab der Könige, ein Wii-Spiel unter anderem, dazu gleich mehr. Und dann dachte ich mir, holy shit, das ist ja Schicksal, da wird hier gerade ein Indiana Jones Spiel in die Kamera reingehalten, während ich mir Gedanken darüber mache, sag mal, was gibt's denn eigentlich noch so für Indiana Jones Spiele? So, und dann dachte ich mir, ich lade ihn ein und wir holen dieses Spiel nach, was er in die Kamera gehalten hat, beziehungsweise ich, um mal einen Eindruck davon zu bekommen, wo denn Indiana Jones noch so in der Vergangenheit aufgetaucht ist. Und damit herzlich willkommen, Jens Nottroff.
Hallo, danke für die lange Vorrede und Einführung und danke, dass ich dabei sein darf.
Oh nein, es klingt so, als wäre es zu lang gewesen. Soll ich das rausschneiden?
Nein, im Gegenteil. Du kannst mich rausschneiden.
Um Gottes Willen. Auf gar keinen Fall. Dann würde ich ja, ich kann ja mal so rum anfangen, auch einen alten Bekannten herausschneiden, denn wir und unsere Mikrofone haben sich vor vielen, vielen Jahren schon mal die Hand gegeben. Ich fange mal vielleicht so an, weil wir müssen auch gleich aufklären, wer du eigentlich bist. Ich hatte vor vielen Jahren diesen tollen Blog, sage ich mal, Arcio Games, wo es darum ging, so Geschichte und Videospiele zusammenzubringen. Und da gab es auch ein Podcast-Format, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber es ist schon alles lange her. Und da tauchtest du auch mal auf. Und das legt schon so ein kleines Indiz, was du eigentlich bist und wer du machst. Ich kann es jetzt auflösen. Du bist unter anderem Archäologe tatsächlich.
Das ist richtig, genau. Ich bin tatsächlich gelernter und mehr oder weniger praktizierender Archäologe.
So, jetzt wird's hochinteressant. Kannst du dieses mehr oder weniger mal auflösen? Weil, um ganz ehrlich zu sein, auch wenn ich seit diesem Podcast von vor 4000 Jahren dich immer im Blick habe aus der Ferne, ich könnte nicht mal sagen, was du jetzt genau aktuell eigentlich machst. Deswegen klär uns doch alle mal auf, wo und wie archäologisierst du denn?
Gern. Aber das ist tatsächlich in unserem Fach immer auch so ein bisschen tricky, weil, muss man sich ja vorstellen können, also in den Geisteswissenschaften insgesamt und in der Archäologie erst recht wachsen die Stellen und Jobangebote natürlich nicht auf Bäumen. Ich habe aber das große Glück, dass ich tatsächlich noch in der Archäologie arbeiten darf. Also ich habe sehr, sehr lange in der praktischen Feldforschung gearbeitet, am Deutschen Archäologischen Institut in Berlin, war da in der Orientabteilung angestellt und habe, ich glaube, 14 Jahre direkt auch in einem sehr großen Ausgrabungsprojekt mitgewirkt in der Südosttürkei, also wirklich großes Forschungsprojekt, das, wie das bei so Großprojekten ist, natürlich irgendwann auch zu Ende gegangen ist. Und hatte dann aber das Glück, dass mit dem Ende des Projekts meine archäologische Arbeit für das Institut nicht zu Ende war, sondern dass ich sozusagen auf eine andere Stelle gerutscht bin, die mich jetzt weniger in der Feldforschung verortet, sondern mehr in der Wissenschaftskommunikation. Ich bin also der Referent für Wissenschaftskommunikation am Deutschen Archäologischen Institut, was einfach bedeutet, dass ich die Forschung all der Kolleginnen und Kollegen und des Instituts überall auf der Welt jetzt mit nach außen tragen und kommunizieren darf. Ich habe das schon mit meiner eigenen Forschung im Verlauf dieser eigenen Grabungstätigkeit angefangen und bin dann da so ein bisschen hineingewachsen in die Wissenschaftskommunikation und mache das jetzt eben als mein großen Arbeitsschwerpunkt sozusagen.
Ich finde das so toll, dass du für diesen Podcast hier dich bereit erklärt hast, weil es kann ja einfach nicht besser passen. Also nicht nur, weil wir beide dann mit einem großen Interesse auch fachlich an diese Themen rangehen, die in diesem Spiel vielleicht, womöglich, ich kenne es ja noch nicht, gezeigt werden, sondern wir können auch so ein bisschen hinterfragen, ne, mal wieder das Bild des Archäologen und Indiana Jones, kann man sich jetzt schon denken, da gibt es wahrscheinlich ein paar Unterschiede von Realität zu Spiel, aber nichtsdestotrotz ist es ja super spannend, diese Perspektive darauf anzuwenden. Ich muss mal noch nachfragen, was deine fachlichen Schwerpunkte angeht. Du hast es schon so ein bisschen verkleidet quasi durch die Jobstellen, die du schon ausgefüllt hast, beschrieben. Aber kannst du uns doch mal sagen, was sind denn eigentlich so deine Interessens- und auch Tätigkeitsschwerpunkte rund um die Archäologie?
Ja klar, auf jeden Fall. Also ich bin studierter Prähistoriker. Also ich befasse mich mit Ur- und Frühgeschichte, also mit den Kulturen, für die es keine Schriftquellen gibt, wo wir so allein auf diese Funde, auf die materielle Kultur angewiesen sind, um deren Lebensalltag zu rekonstruieren. Und bin da insbesondere auf die Zeiten Neolithikum, also Jungsteinzeit und Bronzezeit, spezialisiert. Und darüber hinaus bin ich nicht nur Archäologe, sondern auch tatsächlich bekennender Indiana Jones Fan. Ich bin Kind der 80er. Also es wäre, glaube ich, fatal zu sagen, nee, habe ich nie von gehört. Und das macht das ganz spannend, weil es wirklich, wie du gerade schon angedeutet hast, ja so ein bisschen ambivalent ist und uns Facharchäologen mit der Figur Indiana Jones schon so eine gewisse Hassliebe verbindet, glaube ich.
Ja, es ist auch eine ganz prägende Gestalt, gemeinsam mit Tomb Raider, Lara Croft, zumindest für eine bestimmte Generation von Archäologen und Archäologinnen, weil ich erinnere mich noch zu Beginn meines Studiums. Ich bin ein bisschen jünger als du, aber nichtsdestotrotz wurden dort auch noch Indiana Jones und Tomb Raider jeweils als die großen Figuren genannt, die Menschen überhaupt auf die Archäologie und dann ins Studium gebracht hat. Ich weiß nicht, wie das heute so ist, jetzt in den aktuellen Studentengenerationen, aber als ich da noch angefangen hat, war das ein Riesenthema. Und jetzt hast du schon gesagt, Indiana Jones spielt für dich in deinem Leben eine große Rolle. Ich glaube, da möchte ich direkt weiterfragen. Wir können zum Spiel gleich kommen, worum es da eigentlich geht, beziehungsweise was das für ein Spiel ist. Aber das interessiert mich jetzt sehr. Du hast schon gesagt, die Filme hast du wahrscheinlich gesehen. Wie ist es denn mit den Büchern? Da gibt es eine ganze Reihe von Büchern, die auch rund um die Filme geschrieben wurden. Liest du die auch oder begrenzt es sich auf die Filme?
Ich habe sie gelesen. Also im Moment ist mein Fokus da eher, weil man das bisschen Zeit hat, dann doch anders einteilen muss. Ein bisschen anders gelegt. Aber ich habe die tatsächlich alle gelesen und inzwischen auch, selbst wenn ich sie, also doch, das letzte habe ich tatsächlich vor 2 Jahren gelesen. Das war so ein jüngeres Buch, das, glaube ich, von dem Drehbuchautoren des vorletzten Films geschrieben worden ist. Aber ich habe tatsächlich so eine kleine Sammelleidenschaft entwickelt und es mir so ein bisschen zur Herausforderung gemacht, alle Indiana Jones Bücher zu sammeln. Ich hatte aus Teenager-Tagen noch diese wirklich alten Wolfgang Holbein-Romane und da gab es auch eine ganze Reihe amerikanischer Romane, die übersetzt worden sind ins Deutsche. Es gab aber auch eine ganze Menge, das habe ich erst viel später herausgefunden, Jugendromane, englische Jugendromane, die in den USA erschienen sind, die es nie über den großen Teich zu uns geschafft haben. Und die versuche ich gerade zusammenzutragen, was nicht ganz einfach ist, weil die auch in den USA nicht mehr so leicht verfügbar sind, klappere ich da Online-Antiquariate ab und habe, glaube ich, ein ganz hübsches Regal zusammengestellt und dabei festgestellt, dass es eine unglaublich große Literaturspannbreite zu Indiana Jones tatsächlich gibt. Es gibt auch eigenständige französische Romane. Es gibt diese, wer sich daran erinnert, diese Find Your Own Adventure Bücher, wo man dann irgendwie Aktionen ausführen muss und blättere dann auf Seite so und so, da geht die Geschichte weiter. Ist ein kleines Sammelhobby von mir, aber ich gebe zu, dass sie ich sie noch nicht alle gelesen habe, aber sie füllen ganz, ganz gute Regalmeter hier bei mir.
Völlig faszinierend. Ich erinnere mich, ich habe für meinen Lesewettbewerb in der 7. Klasse habe ich ein Indiana Jones Buch gelesen, das weiß ich noch. Also ausschnittsweise natürlich, aber da habe ich Indiana Jones mit reingeschleppt, mit anderen Worten. Der war auch für mich immer so eine Figur, die war immer schon da. Die Filme habe ich gesehen. Als Kind fand ich natürlich ganz großartig. Für mich war das aber nie der Grund, warum ich in die Archäologie gehen wollte. Das war ehrlich gesagt schon früher da, bevor ich die Indiana Jones Filme kannte. Das hat das nur noch mal verstärkt, auch dieses Bild des kecken Abenteurers, der die Welt bereist. Das war für mich als Dorfkind natürlich super faszinierend. Wie war das denn bei dir eigentlich? Also Indiana Jones, war er womöglich tatsächlich für dich dieser Auslöser zu sagen, komm, in vielen, vielen Jahren schaue ich mir die Archäologie mal an, oder hat das bei dir auch andere Gründe?
Auch eher andersrum, wie es bei dir der Fall war. Also dieses Archäologieinteresse war vorher da und ist dann, nachdem ich vergleichsweise spät, also als Teenager erst, da waren die Filme schon größtenteils durch, da waren sie schon durch in den Kinos, also diese alten klassischen Filme, bin erst später auf die Filme gestoßen. Tatsächlich fing das alles bei mir deutlich früher an. Zum einen mit dem sehr gut sortierten Bücherregal meines Großvaters, der eigentlich in der Biologie gearbeitet hat, aber offensichtlich auch ein Fable-Interesse für Geschichte und Archäologie hatte. Und da bin ich auf eine Ausgabe von, ich weiß nicht, wer es noch kennt, Göttergräber und Gelehrte von C.W. Keram gestoßen, diese Blaupause des archäologischen Sachbuchs. Und das hat ein anderes Erlebnis quasi in Erinnerung gerufen, das ich deutlich früher hatte, nämlich ich bin mit meinem Vater viele Museenreisen gemacht, Ausflüge in Museen. Wir sind in der Nähe von Berlin, ich bin in der Nähe von Berlin aufgewachsen. Und als mein Bruder gerade geboren war, hat mein Vater mich, ich muss vier, fünf gewesen sein, an den Wochenenden immer sehr viel in Museen genommen, einfach damit zu Hause ein bisschen ruhiger wird und dann nicht noch irgendwie so ein kleiner Steppke rumspringt. Und die archäologischen Museen hier in Berlin, also damals das Bode-Museum, in dem die Ausstellung der Urnenfrühgeschichte und ich glaube auch die ägyptische Sammlung der DDR gezeigt wurde, das ist sehr hängen geblieben. Da habe ich tatsächlich Bilder sehr präsent, die mich total fasziniert haben und Fragen heraufbeschworen haben, gerade von so Bestattungen, Skeletten, wieso sind die da im Museum, warum haben die Töpfe im Grab? Und das hat sich sehr, sehr verfestigt und ist dann durch die Lektüre von Keram irgendwie nochmal hochgekommen und ab da war es eigentlich um mich geschehen.
Faszinierend, ey, wirklich, ohne Witz, das ist so spannend zu hören und von hier aus versuche ich jetzt irgendwie den Bogen zu dem Spiel zu schlagen, weil das für mich ebenso faszinierend war, weil das war für mich wirklich dieser Moment, in dem du durch dieses Foto, was du gepostet hast von diesem Spiel, ein ganz neues Kapitel der Spielegeschichte aufgemacht hast, weil wie gesagt, ich wusste, irgendwo hatte ich mal als Teenager vielleicht in irgendeiner Popelzeitschrift ein Bild gesehen, ein Screenshot von irgendeinem dieser 3D-Indiana-Jones-Spiele, aber ich bin dem nie nachgegangen, hab auch nie welche gespielt. So, und jetzt aber haben wir es vor uns, jetzt kann ich auch mal den Titel nennen, Indiana Jones und der Stab der Könige. Ein Spiel aus dem Jahr 2009, im Juni 2009 erschien für eine ganze Reihe von Plattformen. Du hast es für die Wii in die Kamera gehalten. Es erschien auch, Achtung, haltet euch fest, für Nintendo DS und für PlayStation 2. Und die PlayStation 2 Version, die habe ich mir gekauft, um dieses Spiel nachzuholen. Also kann ich schon direkt vorauswerfen, ich werde kein komisches ISO-Geleiere oder so machen mit irgendwelchen Online-Versionen. Nein, ich habe mir tatsächlich die Originalversion, die deutsche Fassung gekauft, freigegeben ab 12 Jahren, habe es hier gerade in der Hand, so richtige Packung mit Handbuch und allem und werde das auf der originalen PS2 auch nachholen, sobald wir dieses Vorgeplänkel hier erledigt haben. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Die drängende Frage von mir für dich jetzt ist erstmal: Warum besitzt du die Wii-Version von diesem Indiana Jones-Spiel aus dem Jahr 2009? Also alle Aspekte dieser Frage sind etwas, was mich interessiert. Wie kommt man dazu, Indiana Jones und der Stab der Könige überhaupt zu besitzen?
Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich bin übrigens total beeindruckt, dass du noch eine PS2 hast. Ich habe letztens versucht, meine PS3 zum Laufen zu bringen und das war schon herausfordernd.
Ja, ich habe das tatsächlich für Okay, Cool World nach Silent Hill 2 war das, glaube ich. Da habe ich mir gedacht, so Leute, ich kaufe mir die PlayStation 2 nochmal, funktionsfähig, um das auf der Originalkonsole nachzuholen. Und deswegen habe ich jetzt dieses Ding hier.
Sehr cool. Ja. Aber um zum Spiel zurückzukommen, also das ist tatsächlich gar nicht so eine lange Vorgeschichte. Ich habe tatsächlich, glaube ich, so ziemlich alle Indiana Jones Spiele gespielt, natürlich auch angefangen bei den klassischen Point-and-Click-Adventures, die du genannt hast, Fate of Atlantis, legendär, kennen wir alle. Und habe auch die ersten Action-Adventures, Indy war ja da relativ spät und hat so ein bisschen den Tomb Raider-Ruhm oder die Tomb Raider-Welle mitgenommen, auch auf dem PC noch gespielt. Das war, ich glaube, das letzte PC-Spiel war Emperor's Tomb, was grafisch schon recht beeindruckend war und auch spielerisch ganz viel Spaß gemacht hat. Fiel aber in eine Zeit, in der ich im Studium sozusagen sehr viel am PC auch schon arbeiten musste. Und ich habe irgendwann auch furchtbaren Erwachsenenpunkt erreicht, wo ich dachte, bah, wenn ich den ganzen Tag am PC arbeite, habe ich keinen Bock mehr auch noch am PC zu spielen und bin dann irgendwann auf Konsole umgestiegen. Ich war früher wirklich vehementer Verteidiger des PCs als Spielemaschine und habe die Konsole immer so ein bisschen belächelt. Bin dann aber, wie gesagt, auch aus genau den Gründen, weil ich nicht Freizeit und Beruf am PC verbringen wollte, auf die Konsole umgestiegen. Hab aber tatsächlich lange nur diese Party-Konsole, das ist gar nicht despektierlich gemeint, Wii besessen. Mhm. Wir haben wirklich wesentlich Partyspiele mit Freunden gemacht. Und Indiana Jones und der Stab der Könige war so das erste richtige Spiel, das ich für die Wii gekauft habe, was also tatsächlich ja vom Gaming-Anspruch her schon ein ganz anderes ist. Einfach weil es die einzige verfügbare Plattform war, auf der ich spielen konnte. Ich hatte keine PlayStation zu der Zeit und Wii und fand dann aber auch den Gedanken ganz witzig, mit Hilfe dieser Controller da dieses physische Element mit reinzubekommen.
Also wirklich, ich gucke dem ganz gespannt entgegen, das kann ich schon sagen, weil das Spiel wurde, das habe ich nachgelesen, primär tatsächlich für die Wii entwickelt, auch mit einem Fokus, auch das habe ich nachgelesen, auf die Nunchucks, also dass man wirklich berücksichtigt hat, diese ungewöhnliche Eingabemöglichkeit eben, dass man diese Stäbchen da in der Hand hält und dann damit rumschwingen kann. Das Spiel wollte das aufgreifen und wenn ich das schon lese, kriege ich schon direkt Sorge, weil ich habe ja die PlayStation 2 Version und ich habe wirklich echt Bedenken, dass dann, weil das geht natürlich nicht bei der PlayStation, dass dann entweder versucht wurde, eine ähnlich innovative Eingabeart mit dem PlayStation 2 Controller hinzukriegen, irgendwie eine Art von nervigen Minispiel, oder dass man gesagt hat, komm, lassen wir, da drückt er auf einen Knopf und dann gut ist und dass dann das alles so ein bisschen egal wird. Da bin ich mal sehr gespannt. Übrigens, das möchte ich an der Stelle auch sagen, das Spiel wurde entwickelt, beziehungsweise ich muss sagen, die Konsolenversion, es gibt nämlich für die Nintendo DS Version ein anderes Studio, diese Version hier wurde entwickelt von Behavior Interactive, ein kanadisches Studio, das man schon durchaus kennen kann, von einem Spiel nämlich insbesondere, und zwar Dead by Daylight. Das ist jetzt schon einige Jahre alt, ein Multiplayer-Spiel, das haben die entwickelt, dafür sind die bekannt, die gibt's aber schon seit Anfang der 90er und die haben jahrzehntelang, muss man sagen, Lizenzspiele gemacht, also von SpongeBob über Ice Age bis Kung Fu Panda und Iron Man und eben Indiana Jones, das wusste ich nicht und das meine ich auch, falls das jetzt so klang, gar nicht abwerten, sondern es ist erstaunlich, das Studio hat Jahrzehnte davon gelebt, dass sie die Lizenzen bekommen haben, um eben auftragsweise die Lizenzspiele zu machen. Hattest du da eine Ahnung von? Also hast du ein Bild von Behavior Interactive?
Tatsächlich gar nicht. Ja. Ich, den Titel nach kann ich auch Dead by Daylight, aber ich habe es nicht gespielt.
Ja.
Ich kannte das Studio tatsächlich, hatte ich so nicht auf dem Schirm.
Ja.
Habe tatsächlich da eher auf die Marke Indiana Jones gespielt und auch so ein bisschen mitverfolgt, dass das entwickelt wurde. Es gab da auch, glaube ich, das hat sich ewig verzögert, wenn ich mich recht erinnere. Es gab da auch noch großes Trara. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich auch frühere Trailer gesehen habe, die durchaus auf den PC fokussiert hatten. Aber da mag ich auch was durcheinander bringen. Aber tatsächlich, weil du die Steuerung ansprachst, ich fand die Wii-Steuerung erstaunlich gut umgesetzt, zumindest was das Kampfsystem betrifft, also die Faustkämpfe. Ich bin gespannt, wie sich das auf der PS2 spielt, was du da dazu berichten hast. Was mir aber gerade einfällt, um diesen Bogen noch zu schließen, warum ich es überhaupt jetzt in die Kamera gehalten habe, dieses Foto, das du entdeckt hast, gepostet habe, ist tatsächlich, dass ich es über die Weihnachtsfeiertage wieder hervorgeholt habe, um es nochmal zu spielen. Als reine Trotzreaktion, weil ich nämlich tatsächlich auch im Moment keine aktuelle Konsole besitze und das neue Spiel nicht spielen kann.
Ja.
Und dachte, okay, dann spiele ich das, was ich da habe und spielen kann. Und so ist quasi das auch zustande gekommen.
Ohne Witz, auch das ist natürlich ein spannender Hintergrund für diesen Podcast, vor allem dann für die Hauptfolge, wenn ich es danach geholt habe, weil wie dieses Spiel von 2009 sich verhält gegenüber dem modernen Spiel. Ich meine, die haben jetzt außer der Lizenz und der Figur Indiana Jones natürlich nichts miteinander zu tun, anderes Entwicklerstudio, auch eine andere Ära, in der wir uns natürlich befinden. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir die Rückseite der PlayStation 2 Packung zum Beispiel ansehe, da sehe ich Screenshots, die Dinge zeigen, wo ich mir denke, naja, das macht Indiana Jones im aktuellen Spiel auch. Du kannst offenbar die Peitsche benutzen, um zu kämpfen, aber auch um Hindernisse zu umgehen. Du kannst Leute im Faustkampf angreifen. Auch diese Geschichte, die erzählt wird, der Stab der Könige, noch weiß ich nicht, worum es da geht. Das können wir auch gerne so vage belassen, weil ich es ja dann erst herausfinden werde. Aber es scheint auch wieder so eine weltumspannende Reise zu werden. werden. Zumindest auf den Screenshots sehe ich hier so eine, ja, so eine Kathedrale, so Renaissance-Stil. Dann sehe ich aber auch, dann sehe ich sowas, ein asiatisches Setting, eine Wüstenlandschaft sehe ich. Also wieder so ein Weltreisenspiel, das vielleicht fest verbunden auch ist mit der Figur von Indiana Jones, weil der einfach immer in der Welt unterwegs sein muss für seine Abenteuer. Ich kann dir aber noch nicht sagen, was hier eigentlich los sein wird. Ich gucke mir auch gerade das Cover an, Indiana Jones in der Stadt der Könige, ein Packungsmotiv, das eigentlich auch ein Filmplakat sein könnte. Super cool. Indiana Jones guckt uns entgegen mit erhobener Peitsche, die sich da so bis in den Hintergrund hineinschlängelt, und dort im Hintergrund sieht man so eine Art, ich würde jetzt aus Ermangelung besserer Worte als so eine himalayanische Stadt beschreiben. Dann sehe ich da so irgendwie weltkriegsartige Truppen, die vor einer Explosion weglaufen. Indiana Jones hält im Hintergrund so einen Stab in der Hand. Es sieht aus wie ein Filmplakat. Also mit anderen Worten, die Ähnlichkeiten in der Präsentation nach außen hin zum modernen Indiana Jones sind auf jeden Fall gegeben.
Ja, es gibt ja da so ikonische Momente einfach, ne? Also ja, man verbindet die Figur oder den Charakter Indiana Jones ja mit ganz bestimmten Dingen, also die Peitsche. Ich glaube, das kann man nicht weglassen in einem Spiel. Ja. Genauso diese filmartige Inszenierung, das ist, glaube ich, so ein Topos geworden, der ja geradezu archetypisch für Abenteuerfilme geworden ist. Und das übersetzt sich sicherlich auch in die Spiele. Und ich glaube, das ist auch in bisher fast allen Indiana Jones Spielen durchaus schon so cineastisch angegangen worden, ja.
Ja, ich habe mir mal außerdem eingelesen, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du so sagst, ohne jetzt schon zu viel zu verraten, aber dass die Kritiken damals, als das Spiel rauskam, ich sag mal, eher mittelmäßig orientiert waren. Es wurde also bemängelt vor allem, und das fand ich ganz interessant, gar nicht so sehr technische Probleme, auch die spielten eine Rolle, sondern es ging vor allem um so gefühlige Dinge. Also immer wieder schrieben Autoren damals, dem Spiel fehlt es an Seele oder auch an Ambition. Und ich habe sogar in einem Test gelesen, habe ich mir das Zitathaus geschrieben, dass dieses Spiel den Ruf von Indiana Jones mit Füßen treten würde. Und dann dachte ich mir, holy shit, habe ich mir hier eine richtige Gurke rausgesucht. Und jetzt kommt aber das Spannende, als ich selber auf Insta ein Bild gepostet habe, dass ich dieses Spiel jetzt besitze und wohl auch nachholen werde für einen Podcast, habe ich dort zum einen richtig positive Reaktionen bekommen. Also Leute sagten, hey, das kenne ich, finde ich voll toll. Und auf der anderen Seite habe ich auf Amazon, wo ich erstmal geguckt habe, ob ich mir da das Spiel kaufen kann, auch die Rezensionen durchgelesen von den Leuten, die dort das Spiel bewertet haben. Und auch dort haben sich dann wahrscheinlich die Fans zusammengefunden, die aber nur gute Worte für dieses Spiel übrig haben. Also hier scheint so ein bisschen auseinander zu klaffen, ich sag mal, die Kritikermeinung zur Spielermeinung. Wo würdest du dich denn jetzt, wo du das Spiel ja schon kennst, so ein bisschen einordnen? Ist das so ein Spiel, wo du sagst, oh Gott, Dom, also viel Glück, ich hoffe, du kommst da lebend raus, oder sagst du, Mensch, da wartet ein Juwel auf dich?
Ja, sagen wir mal so, ich glaube, ich kenne das ganz neue Indiana Jones Spiel nicht, dass er wirklich sehr gute Kritiken bekommen hat. Aber wenn man zurückschaut auf die Indiana Jones Spiele, fangen wir an mit wirklich so Pioniergeschichten. Diese Point-and-Click-Adventures sind zu Recht legendär. Vor allen Dingen Fate of Atlantis ist so das Point-and-Click-Adventure, das immer als Paradebeispiel hochgehalten wird. Und dann gab es eine ganz lange Durststrecke. Und erst mit Infernal Mission hieß es, glaube ich, kam dieses erste 3D-Adventure auf den Markt, das eben im Grunde auf einer bereits bestehenden Welle mitschwamm. Das heißt, Indy hatte hier generell das Problem, immer zu spät zu kommen, was so diese Erzählinnovationen betrifft. Und das, deswegen diese lange Vorrede, ist, glaube ich, auch bei Stab der Könige der Fall. Diese unwahrscheinlich lange Entwicklungszeit hat, glaube ich, dazu geführt, dass es technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand war. Und erzählerisch hat man, das muss man, glaube ich, zugeben, jetzt auch nicht die super kreativen Innovationen hervorgeholt, sondern sich auf so Sachen ausgeruht, die man kannte, ne, Klischees, Tropen, die man aufbereitet hat. Das alles hat aber für mich insofern gut funktioniert, weil es eben was wir gerade eben schon gesagt haben, diese cineastischen Indiana Jones Mantel einfach mitbrachte. Und ich weiß nicht, ob du die englische oder die deutsche Version spielst.
Deutsch, komplett deutsch.
Genau, die deutsche Version hat den großen Vorteil, dass da die Original-Synchronstimme von Indiana Jones, Wolfgang Pampel, quasi alle Sprachaufnahmen eingesprochen hat. Und das ist ein enormer Atmosphärengewinn, der, glaube ich, auch nochmal dazu beiträgt, dass das Spiel in meinen Augen funktioniert. Das mag nostalgische Verklärung sein von mir, kann durchaus sein, dass das da eine Rolle spielt. Aber ich fand es jetzt nicht furchtbar schrecklich. Aber es ist auch keines der Spiele, wo man denkt, wow, jetzt gleich die nächste Runde hinterher, das muss ich nochmal machen.
Also ich kann jetzt schon sagen, ich freue mich sehr drauf, das zu spielen, einfach um so eine kleine Wissenslücke zu schließen. Ne? Thema 3D-Abenteuerspiele von Indiana Jones. Das ist übrigens das dritte in der Reihe von den 3D-Spielen. Ich habe mal nachgesehen, das erste hieß Legende der Kaisergruft und das zweite...
Nee, das war das zweite. Das war
Das erste war Infernal
Mansion, wo es um den Turm von Babel, glaube ich, ging. Genau,
Turm von Babel ist das erste, Legende der Kaisergruft das zweite. Gut, dass du es korrigiert hast, die LucasArts Anwälte hatten den Koffer schon geschlossen und sich ins Flugzeug schwingen wollen. Vielen herzlichen Dank. Ja, also jedenfalls, das ist das dritte. Also es ist ja durchaus interessant, wie gesagt, auch so, jetzt kann ich es mal sagen, archäologischem Interesse, wie das denn jetzt hier geworden ist. Und eine Sache irritiert mich tatsächlich, die muss ich mal noch nachtragen. Ich hatte eben schon so kurz beschrieben, was man auf dieser Packungsvorderseite sehen kann. Ne? Filmplakatartig Indiana Jones, im Hintergrund so ein bisschen Stadt und ein paar Soldaten. Aber was mir jetzt gerade nochmal auffällt, ist, auch wenn ich die Rückseite mir nochmal ansehe, das Spiel ungewöhnlicherweise tut alles dafür, nicht zu verraten, worum es hier eigentlich geht. Also wenn ich auf die Rückseite schaue, sehe ich drei Screenshots, die Spielmechaniken erklären. Hier, Peitsche kannst du benutzen, Leute schlagen. Und dann steht auf der Rückseite sonst nur dieser Satz: Greif zur Peitsche und mach dich bereit für ein packendes Abenteuer in klassischer Indiana Jones Tradition. Sagt mir gar nichts. Und wenn ich jetzt das Spiel quasi gekauft hätte, also habe ich ja aber damals, und dieses Handbuch aufblättere, gibt es so einen Begrüßungstext, und der, den lese ich mal ganz kurz vor, es sind nur zwei, drei Sätze, der ist auch, sage ich mal, vage. Und zwar steht hier: Willkommen 1939, eine Welt am Rande des Krieges. Die dunklen Mächte des Bösen suchen nach einem antiken Schatz, dem mächtigsten Artefakt, das die Menschheit je gesehen hat. Und nur ein Mann steht ihnen dabei im Weg. Sein Name Indiana Jones. Sein Schicksal und somit auch das der ganzen Welt liegt in deinen Händen. Und dann denke ich,
das
mir,
ist ja im Grunde der Text für fast jeden Indiana Jones.
Ich wollte gerade sagen, das ist für jeden Indiana Jones. Und weißt du, was ich hier gerade für Vibes bekomme? Und da tue ich dem Spiel Unrecht. Aber jetzt vor dem Hintergrund der mittelmäßigen Kritiken, es wirkt so ein bisschen so, wie so ein Schüler, der jetzt nach vorne kommen muss, um sein Referat zu halten, der aber nichts vorbereitet hat und jetzt versucht, die 10 Minuten totzuschlagen mit nichtssagenden Phrasen. So fühlt sich's an. Weißt du, ist dieses so, ja, es ist Indiana Jones, herzlich willkommen, das Schicksal liegt in deiner Hand. Wo wirst du wohl zuerst hinreisen? In die Wüste, in die Berge, greift zur Peitsche. Und das ist so, weißt, als würde man sich quälen und nichts sagen wollen.
Ja, ich glaube, das unterstreicht auch so ein bisschen, was du aus den Kritiken gerade gesagt hast, dass man sich eher auf die Marke Indiana Jones verlassen hat und weniger auf die Story, die man erzählen wird. Und ich glaube, das ist gerade bei dem Spiel aber auch symptomatisch. Ich meine, es ist, wenn man die beiden großen Lucas-Marken sich anschaut, Star Wars und Indiana Jones, hat er Indiana Jones zumindest in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren immer schon eher die kleinere Rolle gespielt, was so marketingtechnisch nach vorne kommt. Und ich glaube, das hat auch dieses Spiel durchaus betroffen. Wie gesagt, lange Entwicklungszeit, darüber hatten wir schon gesprochen. Mhm. Vor allen Dingen aber, glaube ich, haben die sich, was diese Erzählung betrifft, so ein bisschen, nicht die Geschichte selbst verzettelt, aber das Marketing. Es ist nämlich auch so, dass es einen offiziellen Roman zu diesem Spiel gibt, der von Rob McGregor geschrieben wurde, immerhin kein Unbekannter, der hat auch diverse andere veröffentlichte Indiana Jones Geschichten geschrieben, ziemlich viele sogar. Und ich glaube, aufgrund dieser ganzen Verzögerungen ist das dann irgendwie nicht zustande gekommen.
Ja, die Geschichte ist sogar noch besser. Kann ich ganz kurz erzählen?
Auf jeden Fall. Du hast wahrscheinlich mehr dazu recherchiert als
es
ich.
Es ist ganz abgefahren. Oh, entschuldige, dass ich da unterbreche, aber das passt da gerade so gut. Es ist so abgefahren, weil wir hatten schon angedeutet, die Entwicklungsgeschichte. Man findet zur Entwicklungsgeschichte selbst heute nicht so viele verlässliche Quellen, aber es scheint wohl dieses Problem gegeben zu haben von: Das Projekt läuft schon. Und inmitten des Projekts sagt jemand, der eine starke Meinung hat: Leute, wir sollten das ganz anders machen. Und dann sagen sie, okay, wir machen es ganz anders, und plötzlich hat man Zeitprobleme, Geldprobleme und muss jetzt versuchen, die verlorene Zeit wieder aufzuholen, weil man sich gedacht hat, wir müssen hier bestimmte Spielmechaniken anders einbauen, als wir ursprünglich geplant hatten. Das betrifft die Entwicklungsgeschichte. Besser dokumentiert ist die Sache mit Rob McGregor, und das ist völlig abgefahren. Rob McGregor, du hast schon gesagt, ganz berühmter Indie-Autor, auch damals 2009 schon. Er hat viele Indie-Romane geschrieben, auch die offiziellen natürlich, und er sollte ein Buch zum Spiel schreiben. Also hier umgekehrte Reihenfolge: Das Spiel existiert und dazu gibt's ein Buch, das dann diese Geschichte nochmal in Buchform erzählt, noch ein bisschen ausgestaltet, pipapo. So. Und dieses Buch aber ist nie erschienen als Buch erstmal, und die offizielle Begründung lautet von LucasArts bis heute: Ja, der hat die Deadline gerissen. Also der erfahrene Autor Rob McGregor soll angeblich für so ein wichtiges Projekt nicht rechtzeitig abgegeben haben. Rob McGregor sagte stattdessen in Interviews, die ich gefunden gefunden habe, die haben keinen Bock mehr auf das Buch gehabt. Die haben gesagt, wir wollen das nicht mehr, lass das sein, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt, und da kann ich gleich wieder an dich übergeben, wenn ich richtig informiert bin, ist vor vielen Jahren mittlerweile dieses Buch trotzdem erschienen. Rob McGregor hat es herausgebracht, aber nicht als Buch, sondern als mehrteilige Podcast-Reihe zum Anhören. Ist das nicht abgefahren?
Genau, also genau, seiner Darstellung nach hat er das viel früher abgegeben, als das Spiel sogar fertig war, wenn ich das recht erinnere. Und irgendwie hat das aber dann marketingtechnisch, haben die das nicht auf die Reihe bekommen oder kein Interesse gehabt.
Mein Gott.
Und die wollten nur noch dieses Spiel rausbringen und Schluss. Jedenfalls ist es nie erschienen. Er hat es dann nach, glaube ich, langem Hin und Her, und wo er wirklich diskutiert hat, können wir es nicht doch noch rausbringen und hinterher und was weiß ich, hat er dann irgendwann gesagt, ach, weißt du was, leck mich, und hat das dann als PDF veröffentlicht und als Podcast-Reihe, wo er quasi aus diesem PDF vorliest. Und ein paar findige Indie-Fans haben dann noch ein Cover dazu gebastelt, und dank Print on Demand gibt es jetzt, glaube ich, einige wenige exklusive Exemplare, die man sich auf Grundlage dieser PDF-Datei zusammengebastelt hat. Ich habe auch eins im Regal stehen.
Ach.
Und diese stiefmütterliche Behandeln der Marke Indie zog sich wirklich lange, nicht nur durch LucasArts, sondern auch jetzt, als es bei Disney ist. Es gibt zum Beispiel zum letzten Indiana Jones Film kein Buch. Das ist der erste Indie-Film, zu dem es kein Buch gibt.
Ach, krass.
Und das als jemand, der diese Bücher sammelt, prangere ich das an, weil ich eine Lücke im Regal habe.
Ja, das verstehe ich gut. Und das ist aber auch so komisch, weil, ich meine, klar, das sind unterschiedliche, ich sag mal, Departements in so einem Entwicklerstudio, die dafür zuständig sind. Aber wenn ich das Handbuch mir zum Beispiel angucke, rein von der Aufmachung her, das sieht liebevoll gemacht aus. Das ist so ein kleinformatiges Handbuch natürlich. Ist jetzt nicht besonders dick, typisch fürs Jahr 2009. Da fließt jetzt nicht mehr so viel Budget und Information rein. Aber man hat es, und das ist gestaltet wie so ein kleines, ich sage jetzt einmal mal, wie so ein Feldtagebuch. Das ist gemacht von außen wie so ein, mit so einem Bucheinband. Es gibt ein Lesezeichen, also nur aufgedruckt, kein echtes. Und auf der Rückseite ist das auch so ein bisschen vergriffen. Das soll so eine Lederimitation sein. Wie gesagt, alles dieses Billigpapier, was man kennt von diesen Handbüchern. Aber die Aufmachung ist liebevoll. Also es wirkt jetzt nicht, wenn ich sonst so in die Hand nehme, wie so ein Cash-Crap-Spiel, wo man sagt, ja, fuck it, ey. Also auch die Illustration des Cover-Artworks ist ja auch wirklich schön gemacht, so im Stile der Indiana-Jones-Filme eben. Also ich bin jetzt echt gespannt, wo sich das qualitativ so einpendeln wird, auch auf der PlayStation 2.
Ich bin gespannt auf deinen Eindruck, weil die Geschichte bei aller Schwäche, die wir jetzt hier auch rekapituliert haben, die Geschichte passt. Also es ist schon eine Indie-Geschichte, es ist so Pulp-Abenteuer, und genau das macht ja die Indiana-Jones-Filme auch aus. Insofern ist es jetzt nicht zu weit hergeholt oder total abgedreht und nicht passend zur Reihe. Nein, ich würde schon sagen, das ist ein Indie-Spiel, auch ein gutes Indie-Spiel.
Ja, ich werde es herausfinden und habe jetzt eigentlich nur noch eine Frage an dich, traditionell hier in dem Format. Ich habe das, glaube ich, vorher gar nicht gesagt, aber ist egal, dir fällt bestimmt was ein. Und zwar, oh, da höre ich einen Puls nach oben schnellen. Ist ganz einfach. Und zwar, normalerweise und immer, frage ich dann meine Gäste zum Abschluss des Vorgeplänkels, ob sie mir noch einen kleinen Tipp mitgeben können fürs Spielen des Spiels. Also irgendwas, was ich mir quasi im Hinterkopf behalten kann, wo ich mir denken kann, okay, das könnte mir nochmal nützlich werden. Und da kannst du dir jetzt wirklich alles ausdenken, also von einem konkreten spielmechanischen Tipp bis hin zu einem genieß die Reise. Also alles ist möglich. Gibt's da was, wo du sagen würdest, das möchte ich dem noch mitgeben?
Gäbe es tatsächlich, aber ich weiß nicht, ob das für die Wii-Version spezifisch ist, deswegen vielleicht kannst du mit dem Tipp gar nicht so viel anfangen, aber du wirst an einer Stelle relativ weit im Spiel es mit einem Zeppelin zu tun bekommen und nimm dir viel Zeit dafür, sage ich dir jetzt
schon.
Das ist herausfordernd.
Wenn ich das schon höre, schreibe ich mir direkt auf, da gehen wir dann im Hauptgespräch nochmal drauf ein, da bin ich ja mal jetzt schon gespannt, was da auf mich wartet. Ich weiß gar nicht, jetzt gucke ich nochmal nach, jetzt habe ich jetzt unprofessionellerweise gar nicht vorbereitet, wie lang dieses Spiel eigentlich gehen wird. Weißt du noch, wie lange du gebraucht hast?
Das kann ich tatsächlich gar nicht sagen, weil ich immer nur so zwischendurch quasi gespielt habe. Aber es ist sicherlich keines von diesen ewig langen Spielen. Also die Geschichte, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das niedrigen zweistelligen, so unter 10 Stunden sicherlich,
ich weiß
es nicht.
Ich habe gerade gefunden, auf How Long to Beat sagen die Leute zwischen 7 und 9 Stunden.
Also, ja, das erscheint mir realistisch.
Da würde ich nochmal eine Stunde draufpacken, weil alleine jetzt schon diese Zeppelin-Warnung klingt nach etwas, wo ich die Nerven verlieren werde. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Es hat Frustrationspotenzial, aber auch da musst du durch.
Toll, ich guck's mir an. Du, Jens, ich danke dir sehr jetzt schon, dass du mich auf diesem Abenteuer, auf dieser Reise begleiten wirst. Wir werden in der Hauptfolge dann über über meine Eindrücke sprechen und dann auch, glaube ich, nochmal ganz stark diese Perspektive von uns beiden reinbringen mit unserem fachlichen Hintergrund, weil das, glaube ich, hochspannend sein wird. Da könnt ihr euch da draußen freuen. Und bis dahin, wie gesagt, großes Dankeschön. Ich hoffe, das geht hier alles gut. Ich hoffe, ich hatte lange, glaube ich, keine Folge mehr in diesem Format hier, wo ich gar nicht wusste, was hier auf mich zukommen wird.
Viel Spaß beim Spielen, ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank. Bis später quasi.
Mach's gut.
Tschüss.